Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Palette des Kleiderbros Podcast.
Ja, ja, Moin. Ja, können wir machen. Kann man machen.
Kann man mal machen. So eine Palette rausholen.
Ach, so eine Palette. Guck mal, jetzt verstehe ich es auch. Ich war eher so gerade bei der Farbpalette, so eine neue. So eine Palette ist ja auch immer eine Auswahl von Farben. Und wenn du eine neue Palette nimmst, dann ist es ja auch ein neues Farbuniversum
quasi. Das ist richtig. Palette ist ja vielseitig. Du könntest jetzt sagen, es ist so eine Palette, die du mit einem Gabelstapler so auf und ab bewegst und die du irgendwie Sachen raufstellst.
Palette, ja. Ja.
Aber eine Farbpalette ist natürlich genauso legitim. Also das ist ja jedem selbst überlassen, was das jetzt für eine Art Palette ist, ja, die man sich heute hier anhört mit uns.
Ja, und dann war ich kurz bei dieser Palette, weißt du, in den Medikamentenboxen. Und da fällt mir jetzt etwas ein. Kennst du das?
Hau raus.
Kennst du das Phänomen der sogenannten das Beipackzettelphänomen? Und zwar das Beipackzettelphänomen 2.
Nein, bitte führe es etwas genauer aus.
Okay, also erstmal das Beipackzettelphänomen 1, weil natürlich jetzt der geneigte Zuschauer, der wird sicherlich die Frage stellen, wenn es ein Beipackzettelphänomen 2 gibt, was ist denn das Beipackzettelphänomen 1? Das Beipackzettelphänomen 1 ist das Bekannte, dass du den Beipackzettel, wenn du ihn einmal auseinandergefaltet hast, nicht zusammenkriegst.
Ja, kennt man, jeder kennt es.
Das ist ja nun langweilig. So,
ja.
Das Beipackzettelphänomen Nummer 2 ist das eigentlich viel spannendere. Und zwar behaupte ich, also diese Beipackzettel in Medikamenten sind ja meistens, weil sie so riesig sind, du musst dir vorstellen, du hast diese quaderförmige Box, nicht in vier Grundfarben, sondern meistens, ne, du weißt. So, und weil dieser Beipackzettel groß ist, sind ja diese Paletten quasi in der Box und der Beipackzettel ist einmal so rumgeklappt.
Ja.
Und zwar ist der rumgeklappt mit der Faltung an einer der kurzen Seiten, weil man ihn darüber ja rumfalten kann. Der ist ja meistens ja so ganz schmal zusammengefaltet und dann einmal so rüber geklappt über alle Paletten rüber.
Mhm.
Ich behaupte, es ist wahrscheinlicher, bei der Öffnung der Medikamentenbox, also wenn du sie ordnungsgemäß an eine der beiden kurzen Seiten öffnest, wenn du sie aufreißt, passiert es nicht, aber wenn du sie an einer der kurzen Seiten ordnungsgemäß aufreißt, ist es wahrscheinlicher, die Seite zu erwischen, bei der du dann nicht einfach eine Palette rausgreifen kannst, sondern erst diesen Beipackzettel, diese Faltung im Weg hast.
Echt?
Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, das ist genau andersrum, dass du ja, wenn du ein Medikament öffnest, du vielleicht den Beipackzettel zuerst lesen möchtest und der ist dann immer erstmal genau auf der anderen Seite, sodass du alles erstmal rausholen musst, um den Beipackzettel überhaupt anschauen zu können.
Vielleicht kommt das auch an, was für ein Typ du bist. Wenn du der Typ bist, der einfach nur die Medis will.
Genau, einfach die Drogen. Randa, hopp, hopp.
Sag jetzt mal der sogenannte Typ Sucht.
Oder auch Konsumgesellschaft, sag ich nur.
Der sogenannte Risikokonsument. Wenn du zur sogenannten Risikogesellschaft gehörst, dann ist wahrscheinlich immer erstmal der Beipackzettel im Weg. So nach dem Motto, stopp,
ja.
Obacht, Finger hoch, erst den Beipackzettel lesen, mein Freund.
Mhm.
So. Wenn du zur sogenannten Sicherheitsgesellschaft gehörst, die also erstmal abwarten, erstmal vorsichtig, erstmal Beipackzettel lesen, erstmal die ganzen Nebenwirkungen
lesen, bevor du einen durchziehst.
Dann musst du wahrscheinlich erstmal alle Medikamente rausholen, sag dem Motto, nimm mich einfach, bevor du an den Beipackzettel. Das kann natürlich sein.
Möglich.
Also ich bin eigentlich eher der erstgenannte Typ tatsächlich in diesem Fall. Ich will einfach den Stoff. Ich kaufe das ja nicht, um zu lesen. Da kann ich mir ein Buch kaufen. Wenn ich lesen wollen würde, könnte ich mir ja ein Buch kaufen. Ich will ja den Stoff.
So. Das ist richtig.
Und da ist tatsächlich dann meistens bei mir immer eher dieser Zettel. Also gefühlt, jetzt aber auch die Frage, ist das wirklich so? Oder ist das so einer dieser Fälle, wo du das Gefühl hast, dass etwas so ist, weil du immer dann, wenn es passiert, es bemerkst und wenn es nicht passiert, dann nicht?
Das kann natürlich gut sein. Also das ist ja noch ein übergeordnetes Phänomen im Prinzip, für das wir noch keinen wirklichen Namen haben, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst, dass dir immer nur dann Dinge auffallen, wenn sie schieflaufen, beziehungsweise wenn sie dich stören und dadurch hast du dann plötzlich das Gefühl, es würde immer passieren, auch wenn es vielleicht nur 30% der Fälle betrifft.
Ja, denn das ist natürlich auch so ein Ding. Aber wie war das nochmal mit dem USB-Stick richtig? Ich meine, wir können auch ein Duell machen, Medikamente aufreißen. Wir gehen einfach vorher in die Apotheke, sagen, wir hätten gern alles.
Wir hatten doch schon die Idee, dass man den Beipackzettel auffaltet und ihn vor sich hat und dann als Duellidee musst du ihn wieder richtig zusammenfalten und wer schneller fertig ist, hat gewonnen.
Aber vorher musst du dich viermal im Kreis drehen, damit du auch vergisst, wie du ihn aufgefaltet
Richtig,
hast.
genau. Was ich
Weißt du,
zuerst. Ja?
mit so einer Hand auf dem Besen, dann erstmal viermal umdrehen und dann musst du innerhalb von einer Minute im Schwindelzustand
Den
den
Beipackzettel wieder
Beipackzettel. Das
zusammenfalten, ja.
ist auch ein geiles Spiel für Partys, muss man
Was
ehrlicherweise.
ich eben dachte, als du meintest Beipackzettelphänomen 2 und du dann meintest mit dem zusammengefalteten und dass der da ja mal so drum gewickelt ist, weil das ist mir auch aufgefallen, wenn du nämlich diesen Zettel hast und du ihn und er dich erst anspringt, bevor du zu den Medis kommst, so dein Fall im Prinzip, dass du, wenn du den rausnimmst und ihn später wieder reinstecken willst, weil man will das ja vielleicht da drin aufbewahren, dass es dann auch nicht mehr passt. Es geht einfach nicht mehr rein. Auch wenn du ihn nicht ausgefaltet und wieder zusammengefaltet hast. Es ist einfach, also, keine Ahnung, der expandiert anscheinend, sobald er mit Außenluft in Berührung kommt, um wenige Prozent, sodass er dann einfach nicht mehr in die Packung kommt. Oder wenn du eine von diesen Paletten der Medikamente rausziehst, dass du sie dann auch nicht mehr ohne weiteres reinstecken kannst, weil dieser Beipackzettel immer im Weg ist.
Es ist genial. Also Medikamentenverpackungen sind generell irgendwie so ein Ding für sich.
Das ist ein absolut, ja, wildes Konzept.
Ja, auch wie effektiv, also ne, eigentlich nicht, aber also das statt, dass man sie einfach ins Glas reinpackt. Aber wie wenn du dir das teilweise anguckst, wie diese Dinger da zusammengesteckt sind, also das dann und die haben ja auch alle, die haben ja auch alle Medis irgendwie eine leicht andere Farbe, damit man sie auch auseinanderhalten kann. Das ist ja auch wieder, da gibt es ja irgendwie so ganze Ratgeber. Ich sage jetzt absichtlich nicht Tutorials, sondern ich sage Ratgeber, weil das für die Zielgruppe ist, die dazu eher Ratgeber sagt. Oft im NDR-Fernsehen, weißt du, so
Ja,
um
stimmt.
Viertel nach 6 oder Viertel nach 8 nach der Tagesschau, kommt da immer so Ratgeber, wie kann ich meine Medikamente auseinanderhalten?
Das erinnert mich doch durchaus ein bisschen an so das Design von Laptop-Innenleben. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Laptop von innen gesehen hast, wo
Nee,
ja
noch
auch
nicht.
versucht wird, so alle Bestandteile des Laptops auf der kleinsten Fläche wie irgend möglich unterzubringen. Und du trotzdem irgendwie als jemand, der es repariert, vielleicht noch ab und an wissen musst, welches Teil jetzt wo ist und du das doch immer noch irgendwie auseinandernehmen können musst.
Das
Ähm,
ist schon.
oder Flugzeugküchen, das ist natürlich auch so eine Sache. Flugzeugküchen müssen ja auch sehr komprimiert sein und das alles Nötige haben. Gibt da schon ein paar interessante Fälle.
Ja, U-Boote auch. Ich war ja
Ja.
schon so oft in meinem Leben in einem U-Boot.
Ja, täglich, fast täglich.
Hermann, ich war wirklich,
Damit
muss
fährst
sagen.
du immer von Harburg rüber in die Innenstadt. Steht über dein Privat-U-Boot.
Im Harburger Hafen liegt das, lege ich. Ich gehe immer da im Seewe-Kanal, weißt du, da gehen wir immer runter. Vom
Genau.
Phoenix Center, in diesem siffigen Tümpel, wo immer die Enten ver wo die Enten verenden. Oh Gott.
Ja.
Weil da so viel. Neulich lag da ja erst wieder ein Regenschirm und ein Einkaufswagen drin, wo ich auch denke, also.
Ist ein Klassiker. Also Einkaufswagen habe ich da schon öfter drin gesehen als Enten gefühlt.
Ja. Und dann wird er immer mal wieder gereinigt und 3 Tage später liegt da wieder ein Einkaufswagen quer. Ich frag mich aber, der muss ja irgendwie über das Geländer rüber. Also, ne,
Ja, du
irgendwie
willst,
muss.
also ganz genau, also was passiert mit denen? Ist da jemand irgendwie, jemand geht mit diesem Einkaufswagen, der war gerade beim Marktkauf oder so und hat gerade alles Mögliche gekauft und stellt dann fest, Scheiße, ich habe Nudeln vergessen und wird dann richtig aggressiv und schmeißt den Einkaufswagen in den Seewe-Kanal oder wie soll ich mir das vorstellen?
Ja, das sind diese Fälle. Also ich meine, bei mir in der Straße stand ja auch schon mal so ein Einkaufswagen einfach rum, so einfach
Ja,
chillen, so,
ja.
ne? Aber das ist ja was anderes. Aber wie kann man denn? Also das geht doch gar nicht aus Versehen. Das sind doch Dinge, die können nicht aus Versehen passieren.
Das muss mutwillig passieren.
Sag mal, aus Versehen in die Alster fallen. Ja, passiert. Kommt vor. Aus Versehen in Laubhäcksler geraten. Passiert. Sehen wir ja an dem Kollegen im Bundestag. Aber wie kann denn aus Versehen ein Einkaufswagen über ein Meter hohes Geländer rüberrollen?
Nein, das muss mutwillig passiert sein, da bin ich mir sehr sicher.
Oder
Aber na gut.
die Quantenphysik ist doch da. Der ist durch
Oder
das
das.
Geländer durch.
Das kann auch sein.
Ne? Also in der Quantenphysik kann der Einkaufswagen ja theoretisch durch das Geländer durch.
Da will ich jetzt mich nicht drauf festlegen und ein Physiker bin ich auch nicht, aber ich akzeptiere das einfach mal.
Meine, dass man die Quantenphysik also ganz banal so erklären kann. Also
Ja, finde ich super.
theoretisch ist auch diese Erklärung da Gleis 9 3 Viertel, weißt du, mit der durch die Wand durch.
Ja.
Das ist quantenphysikalisch nicht ausgeschlossen, dass Harry und Ron mit dem Gepäckwagen durch die Wand durchgehen.
Du meinst also, Harry Potter ist eigentlich gar kein Zauberer, der ist einfach nur ein angehender Quantenphysiker.
Das Unrealistische ist allerdings, ja, okay, vielleicht hat er aber auch das Universum gewechselt durch den Move, durch den Pfeiler, durch. Warum steht da plötzlich dieser Zug?
Tja.
Das ist natürlich dann die Frage. Der kommt ja dann nicht auf einmal hin. Aber theoretisch kannst du, wenn du schnell genug bist, durch die Wand durch. Ich glaube, das ist möglich.
Probier es einfach ein paar Mal aus, Ole. Ich bin gespannt, was du herausfindest.
Das kann man ja mal probieren.
Kann man ja ausprobieren, genau.
Ja. Also
vielleicht ist auch einfach der Pfand von diesen Einkaufswagen zu niedrig. Ne? Einmal so ein 1-Euro-Stück, das schreckt halt nicht ab.
Da müsste man eigentlich einen Ehering reinstecken oder
da
so.
Da müsstest du eigentlich immer so einen 100er reinschieben.
Oh. Bitte stecken Sie nun Ihre Kreditkarte rein.
Genau, stecken Sie Ihre Kreditkarte rein. Da wird erstmal alles, was abgezogen werden kann, einfach pauschal abgezogen. Und erst wenn du den Einkaufswagen zurückbringst, bekommst du das Guthaben wieder.
Das wäre natürlich geil.
Ja, das ist das doch mal...
Was machen Leute... Ja, okay. Pech gehabt, die keine Karte.
Also ganz ehrlich, da musst du jetzt aber auch mal ein bisschen realistisch sein. Du musst dir halt vorher erstmal eine Kreditkarte besorgen, sonst kannst du halt nicht mehr mit dem Einkaufswagen in den Supermarkt. Irgendein Tod musst du ja sterben.
Naja, ich meine, also komm, irgendwo muss man ja, vielleicht kann man auch seinen Google-Account, es werden generell erstmal alle Daten, also alle Daten werden auf so eine Veröffentlichung und wenn du ihn innerhalb von einer Stunde nicht zurückbringst, wird das alles hochgeladen.
Es gibt doch sowieso mittlerweile diese Ansätze, dass du im Supermarkt so einen Scanner hast und einfach alles in deinen Einkaufswagen packst und das wird dann irgendwie gescannt und am Ende bezahlst, wird das quasi automatisch bezahlt über diese App, weil du es schon verknüpft hast und du kannst einfach mit dem Einkaufswagen rausgehen und sparst dir halt den gesamten Teil mit der Kasse.
Das finde ich tatsächlich aber auch ein ganz gutes Konzept.
Ja.
Wobei ich finde auch diese Selbstbedienungskassen immer, ich denke immer so, also wenn ich jetzt könnte... Punkt.
Ja.
Oder ich nein, denk, also, ja, nicht wenn ich könnte, sondern wenn ich wollte, dann könnte ich. Punkt.
Ja.
Also
Selbstbedienungskasten finde ich persönlich, also kommt immer auf die Menge des Einkaufs an natürlich. Also es wird ja auch immer gesagt, nicht mehr als, weiß ich nicht, 5 bis 7 Artikel bei der Selbstscan-Kasse.
Echt? Oh, mach ich immer
bei einigen. Habe ich durchaus schon mal gesehen, dass es halt extra bei diesen Selbstscan-Kassen gesagt wird, nur eine bestimmte Anzahl an Artikeln. Und ich kann das auch verstehen, zumindest ich selbst. Ich gehe mit einem großen Einkauf auch lieber zu einer Kasse, wo noch jemand das für mich kassiert. Weil dadurch habe ich persönlich das Gefühl, dass ich effizienter bin. Auch wenn es wahrscheinlich ein Trugschluss ist, man ist wahrscheinlich doch immer noch schneller, wenn man das selber einmal piep und wieder zurück im Wagen. Aber irgendwie aber so mit dem aufs Band legen und dann scannt das jemand für dich, du legst es zurück in den Wagen und kannst dann währenddessen dann schon irgendwie den Bezahlprozess anstoßen. Und so ein paar Handgriffe wie Obst auswählen und Bäckereiwaren auswählen, das können die ja natürlich, wenn sie das sowieso den ganzen Tag machen, auch schneller an der Kasse. Aber generell sind Selbstbedienungskassen meiner Meinung nach ganz gut. Ich fand aber, also ich habe das in London gehabt, da sind wir in Lidl reingegangen und die hatten wirklich nur noch Selbstscan-Kassen und gar keine einzige mehr mit einer echten Person, die da saß. Und da hatte ich wieder das Gefühl, dass es zu chaotisch wurde. Und es standen halt immer noch die Leute, die eigentlich kassiert hätten, standen halt da und haben den Leuten gesagt, wo sie selbst scannen können und haben im Zweifelsfall Leuten geholfen, die zu blöd waren, eine Flasche Wasser richtig einzuscannen. Und da denke ich mir dann wieder so, das ausschließlich zu machen, weil die Leute sind ja trotzdem, also die Mitarbeitenden müssen ja trotzdem da stehen und müssen trotzdem ihre Arbeitsstunden ableisten. Du ersetzt die ja nicht sofort, zumindest in dem Falle wurden die nicht sofort ersetzt. Und da hatte ich dann das Gefühl, wenn man so einen Mischzustand hätte, würde das wahrscheinlich sinnvoller sein. Dann können die wirklich wollen und nur so ihre 3, 4 Artikel haben, schnell piep, 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 weiter geht's. Aber die Leute, die sowieso Stunden brauchen würden, die können sich dann schön an die Kasse stellen, alles geordnet, wie sie es kennen.
Also ich mache immer meinen Rieseneinkauf in Arom Selbstscanner.
Geil. Schön mal den Prozess. Die Frage ist halt, wie effizient bist du? Würdest du sagen, du bist dadurch wirklich schneller, als wenn du dich an die Kasse stellst?
Nein, aber man vermeidet den sozialen Kontakt mit dem Kassierer oder der Kassiererin. Ja, das finde ich ist nämlich auch ein ganz heikler Moment immer.
Was ist daran heikel? Du sagst Moin, Kassierer oder Kassiererin sagt Moin und am Ende wünscht man sich jeweils ein schönes Wochenende und geht
nein,
weg.
Nein. Es gibt noch die zwei heiklen Momente.
Na, sag an.
Den einen heiklen Moment, in dem du von dir aus zum richtigen Zeitpunkt sagen musst, Mist, Karte bitte. Also meistens wird dir der Betrag gesagt und dann musst du reagieren mit Karte bitte.
Ja.
Und dann gibt es noch einen zweiten Moment und den finde ich fast noch heikler. wenn dir
Okay.
der Bong mitgegeben werden soll oder nicht. Ich habe irgendwann mir angewöhnt, aus Prinzip zu sagen, ja, damit ich in diesem Moment nicht nachdenken muss, weil das könnte dazu führen, dass ich sage, Mayonnaise? So. Weißt du?
Ja.
Das ist ein standardisiertes Verfahren. Das ist genauso, wenn du gefragt wird, wie alt bist du, wo du erstmal nachdenken musst.
Stimmt.
Und dieses Kassenbon, das finde ich, also da kriege ich immer, da denke ich immer, das ist ein ganz, also ich bin nicht gern an der Kasse, bin ich wirklich nicht gern.
Ich bin mittlerweile, für mich ist das mittlerweile okay, aber bei mir, der Penny hat auch die Selbstscan-Kassen wieder abgeschafft. Die hatten da 3, 4 Selbstscan-Kassen und haben die dann wieder ersetzt durch eine weitere Kasse, wo jemand sitzt und das alles per manuell quasi macht.
Ja,
ich gehe davon aus, dass zu viel beschissen wurde da und einfach zu viele Leute, oder, also keine Ahnung, alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben, dass Leute einfach das nicht zu Ende gescannt haben und dann ihre statt 5 Kiwis nur 2 Kiwis eingetragen haben und trotzdem alle mitgenommen haben. Was weiß ich.
Die Möglichkeit ist ja auch da, seien wir ehrlich.
Ja.
Also wenn ich da manchmal meine 7 oder 8 Cola-Dosen einscanne, habe ich, denke ich auch, ob ich jetzt, also ich wäre, also. Und das Ding ist ja, aber das Problem ist natürlich, irgendwann kennen sie dich auch. Aber ich denke dann immer so, wenn mich jetzt einer darauf ansprechen würde, würde ich doch sagen, oh, das war ein Versehen.
Also ja, kann mir klar, ja kein, natürlich.
Ne? Also kann mir ja keine, okay, außer du kommst da immer wieder hin oder du bezahlst eine Kiwi und hast eine ganze Tüte voll. Das war ein Versehen. Oder habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit am Scanner vorbeigeschoben habe. Aber das macht doch Piep, da habe ich nicht gehört. Nee.
Ja, klar.
Aber theoretisch, also wenn ich jetzt nur 5 statt 8 Dosen einscanne, will ich jetzt nicht irgendwie das Ganze beschönigen. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht. Ist mir das schon mal passiert? Ich überlege gerade, ob mir das schon mal passiert ist.
Ich überlege gerade auch, aber ich glaube, ich war bei Selbstscan-Kassen immer sehr strikt und habe immer alles eingescannt und alles eingetragen, nach bestem Wissen und Gewissen, wie es auch tatsächlich dabei hatte. Und Flüchtigkeitsfehler, klar, können passieren bei sowas. Das kann aber auch natürlich dem Kassierer oder der Kassiererin an der richtigen, in Anführungszeichen, Kasse passieren. Da ist es nur halt nicht mehr deine eigene Verantwortung. Aber auch da, ne, da kann es natürlich passieren. Und gerade wenn dann irgendwie 3 Bananen statt nur 2 eingescannt wurden von dem Kassierenden an der Kasse und du denkst dann so, das ist ja blöd, dann muss ich nochmal hin und das anmeckern oder ähnliches, wenn du es denn tun willst. Ich würde sagen, halt deshalb, also dieses perfekte Konzept gibt es vielleicht noch nicht, wobei das, was ich am Anfang meinte, dass du es direkt schon beim in den Einkaufswagen reinlegen quasi scannst und dir die gesamte Kassengeschichte quasi sparen kannst, das ist natürlich eigentlich schon das Natürlichste. Ja?
Das Beste wäre natürlich, wenn das im Einkaufskorb ein Scanner drin wäre, also im Korb selber ein Scanner drin wäre und du müsstest einfach nur im Korb vorbeischieben.
Genau, letztendlich bräuchtest du irgendwie an Einkaufswagen oder im Korb so ein, ich sag mal, so ein Boden, wo irgendwie Chips drin sind, so ein Sensor drin ist. Und jedes Produkt bräuchte halt irgendwie einen Code oder auch einen Sensor oder irgendwie sowas, damit die das halt synchronisieren können, damit das so ohne weiteres funktioniert.
Das bedeutet, wir nehmen den Apfel und schieben in den Apfel einen kleinen Mikrochip.
Ja, noch einen.
Wenn du dann den Mikrochip isst, dann hast du selber den Mikrochip und dann musst du...
Und jedes Mal, wenn du dich in den Einkaufswagen legst, wird nochmal 4 Euro abgezogen.
Büp.
Ja, nee, gut, 4 Euro nicht. So teuer sind Äpfel noch nicht, aber ja.
So eine Kartoffel, steht da so eine Kartoffel und du hast sie
genau, eine Kartoffel, denkst du, ja, danke auch.
Dankeschön.
Ja,
schön. Aber das ist Einkaufen, ist generell ein tolles Konzept.
Durchaus. Ich war ja jetzt eben gerade erst wieder einkaufen, darum ist der Podcast auch ein bisschen, also der kommt wie immer am Sonntag um 12 Uhr, aber wir nehmen ihn jetzt gerade ein bisschen später auf. Heute haben wir Samstag und ich wollte noch schnell einkaufen. Und es war natürlich wieder der Wocheneinkauf, ne? Gesamten Einkauf irgendwie da durchgeschleust und mit schönen 3 Tüten quasi und Rucksack wieder zurück nach Hause gelaufen. Dann noch kurz beim Gemüseladen noch 2, 3 Zwiebeln gekauft. Ja, es war wieder voll wild.
Also da war richtig Action.
Da war richtig Action. Und der, ich weiß gar nicht, nennen wir ihn mal den Security-Typ. Ich kenne nämlich seinen Namen nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob ich im Podcast das schon erzählt habe. Beim Penny steht der Security-Typ. Ne? Sie haben immer irgendwie einen da stehen, der darauf achtet, dass wer auch immer dafür Stress sorgen könnte, es nicht tut. Weil ich glaube, die hatten eine Weile lang durchaus immer mal wieder Probleme mit Leuten, die halt sich nicht benehmen konnten. Und deshalb steht da normalerweise eine Person von einer extra Sicherheits- Firma, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, die da einfach erstmal ist und Präsenz zeigt. So, und es ist jetzt schon seit fast einem Jahr, hätte ich gesagt, steht da fast jeden Tag derselbe Typ. Ganz selten ist auch mal jemand anders, aber die meiste Zeit steht da immer derselbe Typ. Und der hat halt angefangen, irgendwann die Leute wiederzuerkennen, unter anderem auch mich. Und dann ist man irgendwann tatsächlich ins Gespräch gekommen, halt jetzt nichts Extremes, aber so ein bisschen Smalltalk. Und auch wenn Mio dann mit seinen Krücken da kommt, die Nachfrage, hey, wie geht's und ist schon besser geworden und wie lange musst du noch die Krücken und bla bla bla. Und das ist so für mich jetzt meine kleine soziale Interaktion. Selbst wenn der Kassierer oder die Kassiererin irgendwie das Moin und das mit Karte bitte, ne, das, was wir eben besprochen haben, auch noch dazukommt, aber so wirklich Interaktion habe ich dann entweder beim Sachen einräumen oder wenn ich reinkomme in den Laden, einmal mit dem Security-Typen. Und auch heute wieder, ich komme rein, er stand da, wo ich überrascht war, weil er nämlich eigentlich im Januar Urlaub haben wollte.
Ach, gefragt, guck mal.
Was ist denn los? Ist Urlaub schon vorbei? Und er meinte, nee, der wurde auf Februar verschoben, weil irgendwas im Schichtplan sich geändert hat, im Dienstplan. Tja, und dann war es das auch schon wieder mit der heutigen sozialen Interaktion. Aber mache ich gerne. Ja, also das finde ich mal ganz nett.
Man hat sich unterhalten.
Auf jeden Fall, genau. Und macht auch mittlerweile sehr viel Spaß irgendwie. Also weil ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass auch die anderen, also die, ich nenne mal echten, richtigen Penny-Mitarbeiter mich wiedererkennen, weil ich da ja durchaus jede Woche ein, zweimal hingehe. Aber die tun so, als würden sie mich nicht kennen. Ne? Die wahren die Distanz und behandeln mich wie in anderen Kunden auch. Und vielleicht wollen die auch einfach gar nicht wissen, wer da regelmäßig hingeht. Keine Ahnung.
Vielleicht dürfen sie das auch.
Vielleicht genau, so. Im Arbeitsvertrag steht drin, dass es ihnen verboten ist, eine oberflächlich-freundschaftliche Beziehung zu Kunden aufzubauen.
In meinem Arbeitsvertrag steht auch, ich muss jedes Mal so tun, als würde ich die Leute, mit denen ich arbeite, nicht kennen.
Das ja, genau. Jede Stunde kommst du wieder rein und fragst die Schüler und Schülerinnen dann so, okay, wer seid ihr denn jetzt?
So, wen haben wir denn hier heute? ja, nee, aber ja, ich habe das auch. Mich kennen die auch locker im Setter da inzwischen.
Ja.
Aber du hast recht, die meisten waren eine gewisse Distanz. Wobei ich habe das auch schon, dass so einige, ne, wie so der Security-Mann so, der dann so einen, ne, wo man dann sich so zunickt.
Ja, okay.
Man weiß schon so, ach, der wieder.
Mhm.
Und ja, dann ist aber auch irgendwie nicht jetzt großes. Also, ey, was soll man da miteinander reden? So, ne? Also,
ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Security-Typ tatsächlich vielleicht auch den Auftrag hat, mit den, ich sag mal, Stammkunden, also den wiederkehrenden Kunden im Penny vielleicht auch so tatsächlich den Kontakt zu pflegen und diesen Smalltalk zu betreiben, weil Menschen, die wiedererkannt werden, beziehungsweise wo sie das Gefühl haben, da gibt es auch jemanden, der sich vielleicht oberflächlich für so ein paar Sachen aus dem Leben interessiert, wo man so zwei, drei Worte, vielleicht auch ein paar mehr Sätze miteinander wechselt, dass die dann weniger dazu geneigt sind, den ganzen Laden auseinanderzunehmen, weil das Bier jetzt 2 Cent teurer geworden ist. Keine Ahnung.
Kritisch wird es natürlich, wenn der Security-Typ dich auf Sachen anspricht, die du ihm gar nicht erzählt hast.
Ja gut, dann wird es seltsam, das ist richtig.
Dann würde ich mich fragen, bei welchem Security-Unternehmen dieser Mann denn nochmal angestellt ist.
Ja, genau. Das ist noch nicht der Fall gewesen bislang.
Wollten Sie nicht heute in Urlaub? Das habe ich doch gar nicht erzählt.
Ja, genau.
Wie geht's ihr? Wie geht's? Was macht ihr gerade frisch erworbenes Sofa im Moment? Wie Sofa?
Genau.
Ah, ich habe gesehen, Sie haben gestern die Bananen von uns gegessen.
Und dann geht das nämlich los. Dann so, und ich habe schon wieder die neue Palette des Podcasts gehört. Und ich so, Moment mal. Ja. Sag ja, also mal, Grüße gehen raus an den Security-Typ von Penny. Er weiß, wer gemeint ist.
Ich habe gestern gesehen, Sie haben endlich unsere Tiefkühlpizza gegessen. Wie hat sie denn geschmeckt?
Ja, Wollo.
Sie hat gestern heftigen Durchfall. Darf ich Ihnen etwas anbieten?
Oh, das mit dem Durchfall. Weißt du, kommst du rein, Security sagt, oh, das mit dem Durchfall gestern tut mir leid. Ich glaube, die Tiefkühlpizzen, da wurde die Tiefkühlkette nicht eingehalten.
Ich habe gesehen, Sie haben gestern so richtig das Klo weggesprengt.
Da könnte man durchaus eine lustige Serie draus machen. So Bilder, wo du einfach genau raufst, so Wimmelbilder, weißt du? Und der Security-Typ guckt immer irgendwo um die Ecke.
Ja, das ist nämlich so einer, weißt du?
Nämlich, ja.
Der ist einem ganz schön suspekt, wenn man so drüber nachdenkt. Hat ja auch eine Bodycam. Demnächst muss er eine Bodycam haben, weil er immer angegriffen wird.
Wir sind noch nicht in Amerika. Nee, das tatsächlich nicht. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass da irgendeine Kamera im Spiel ist.
Der Arme wird immer angegriffen. Sie haben das Bier schon wieder teuer gemacht.
Ja, ja, ich glaube tatsächlich, dass es, also vielleicht nicht genau auf diese Situation bezogen, aber dass es, ich habe das ja auch irgendwie 2-3 Mal mitbekommen in den letzten 4 Jahren, wo ich zu diesem Penny gehe, dass da gerade an bestimmten Tagen in der Woche abends irgendwelche seltsamen Gestalten reinkommen, die dann anfangen, die Kassierer voll zu pöbeln, wegen irgendetwas, egal was es ist. Und keine Ahnung, ich will ihnen jetzt nicht unterstellen, dass die alkoholkrank sind, aber es ist zumindest nicht auszuschließen. Und bei solcher Kundschaft da jemanden hinzustellen, der so ein bisschen dicke Hose, ne, und wo man das Gefühl hat, wenn ich jetzt ausraste und zu Kassierer anbrülle, dann kommt gleich der Security-Mann, schmeißt mich raus. Das könnte ja durchaus den einen oder anderen davon abhalten. Seitdem da ein Security-Typ steht, habe ich auch niemanden mehr ausrasten sehen beim
Penny. Ist das denn so auch einer, der das ausstrahlt, dass nach dem Motto, also wenn du dich mit dem anlegst, dann bist du mit dem Kopf in der Decke?
Würde ich jetzt tatsächlich gar nicht so richtig sagen. Also wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, hätte ich jetzt nicht direkt, also Angst ist jetzt sowieso zu viel gesagt, ne? Aber ich hätte jetzt nicht sofort das Gefühl.
Klaus Lebowski, wo du auf der Straße die Straßenseite wechselst, weil du so viel Respekt vor ihm hast.
Nein, also es ist jetzt nicht so, jemand weiß nicht, was man sich so halt vorstellt, wenn man so Security denkt, irgendwie aufgepumpte Oberarme, Vollbart und grimmiger Blick. Das nicht.
Sonnenbrille,
ganz wichtig, genau. Und so ein Funkgerät in der Brusttasche.
Nee, vorne so am Kragen.
Ach ja, stimmt, da.
Oh, da fällt mir noch was ein, was ich erzählen wollte. Das passt
ja, kannst du gleich machen. Einfach ganz normaler Typ, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Aber ich glaube schon allein dadurch, dass da halt dass er eine Jacke trägt oder so ein Pulli trägt, wo Security draufsteht und das irgendwie so ein bisschen offiziell verkauft wird. Ich glaube, das ist schon ausreichend genug häufig. Naja, hau raus.
Aber was geht dir durch den Kopf? Wenn man Security-Mann eingibt bei Google, kommen gar nicht so unbedingt die Bilder, die ich jetzt im Kopf habe.
Ja, es ist, glaube ich, wir sind da sehr auf Klischee. Ich gehe auch mal Security-Mann auf Security-Mann.
Ja doch, wenn man Security-Mann eingibt, doch, da kommen die Richtigen. Doch, das ist
da
schon
kommen
das
die Richtigen. Ja, das was ist hast schon du denn eben eingegeben?
Ich hatte erst Klischee-Security und da kam so ein alter Opa, wo ich gedacht habe, den atme ich doch quer unter der, der habe ich doch quer unter der Nase, wenn ich einmal einatme.
Ja, okay, das ist ja, nee, Security-Mann. Also wenn man Security-Mann eingibt, dann kommt da so wirklich das, was ich eben beschrieben habe, mit der Sonnenbrille, wie du schon meintest. Ja, ja,
ja, das
man,
ist
kennt
schön.
Man.
Aber ja.
Ja.
Wobei, gut. Der ist ja aber, das ist ja, wenn ich da einmal puste, dann ist der ja in der Wand hinten.
Hier, auf wen beziehst du dich jetzt gerade?
Wenn ich da einmal ausatme, dann ist der ja an der Wand am Ende des Raums.
Es gibt also ja auch verschiedene Arten von Security und ich glaube auch, dass in einem Penny in der Nachbarschaft um die Ecke tatsächlich notwendiger ist, dass es halt jemand ist, der halt ausstrahlt, hey, ich bin von der Security, aber ich werde dich jetzt nicht 5 Meter weit durch die Wand boxen, wenn du mich falsch anguckst. Jetzt sendest du mir Bilder von Leuten mit Sonnenbrillen und Anzügen.
Das ist doch der Move, an den wir dachten. So, hallo, wir haben hier einen 37-4er.
Aber ich denke, es ist einfach notwendig, dass da jemand steht, der sich mit den Stammkunden, nenne ich sie jetzt mal, ein bisschen anfreundet, nett grüßt, dass man halt das Gefühl hat, okay, hier will ich gar nicht ausrasten und durchdrehen, weil da ja der nette Mann von der Security steht, der tatsächlich auf einer mehr oder minder oberflächlich persönlichen Ebene mit mir Smalltalk führt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was genau dahinter steckt. Die Kurzfassung auf jeden Fall, wenn ich zu Penny gehe, dann grüßt man sich, man unterhält sich kurz. Ich weiß, dass der Security-Mann im Februar Urlaub hat und dann wahrscheinlich für ein paar Wochen, 1-2 Wochen, ein anderer Security-Mann da stehen wird.
Hat er eine Vertretung.
Deine Vertretung, genau. Die mich dann auch nicht kennt, dann fühle ich mich überhaupt nicht mehr zu Hause da und muss durchdrehen und die Kassierer anpöbeln. Naja, wie das halt so ist, ne?
Ich guck gerade, eigentlich wollte ich was anderes erzählen. Ich habe gerade, dass hier diese Durchsagen, also die 17 ist ja bekanntermaßen das der Code für Klo. Wenn jemand
kommt, glaube ich, tatsächlich auf den Markt und auf alles Mögliche an, oder? Also
ich habe keine Ahnung.
Ich war tatsächlich noch nie Kassierer an einer Supermarktkasse und auch nicht an mehreren Supermärkten und kann das entsprechend beurteilen. Wenn wir hier jemanden, ne, können wir mal in die Runde fragen, an alle
Dennis
Zuhörenden.
Sander.
Dennis Sander zum Beispiel. Ich weiß nicht, Dennis Sander, hast du schon mal in irgendeinem Supermarkt an der Kasse gearbeitet? Oder jemand anderes, der sich da vielleicht auskennt und uns mal sagen kann, gibt es in jeder Supermarktkette eine andere Bezeichnung für ich muss richtig dringend kacken? Oder ist das eine Universalkodierung, wenn man sagt, einmal die 17 bitte oder die... Einmal die 4-1 bitte, an der Kasse 12 die 4-1 bitte.
Einmal die 17 für 4-1, ja. Was war das denn gerade? Alter, hier hat es gerade aber richtig geknackt. So, was ich erzählen wollte, ich hatte neulich, da fiel mir etwas ein, das passt so ein bisschen zu dem Supermarktmann und dem Funkgerät. Mhm. Ich war in einer Arztrezeption vorne am Empfang, wie es so schön heißt, und... Bist du noch da oder war das knack mein Internet?
Ich bin immer noch hier.
Ah, okay. Du, man weiß ja nicht. Und ich wollte irgendwie, es ging um einen Termin. So, und dann sprach sie mit mir und dann sagte sie, ich muss mal ganz kurz hinten anrufen. Wahrscheinlich irgendwie auf der anderen Seite der Praxis oder so. Mhm. Was machte sie? Sie setzte sich ein Headset auf. Da habe ich gedacht, das ist immer ein Zeichen, das ist immer... Da weißt du, das ist jetzt ganz wichtig.
Ja.
Wenn Leute zum Telefonieren sich so ein Klapper-Headset, aber weißt du, so ein Headset, das ist so eins, da wenn du das, da kann die Straßenbahn nicht drüber fahren und es ist noch heil. So. Sondern so ein Klapper-Headset und dann auch erstmal schön das Mikrofon richten und dann wählen. Das ist wichtig. Und was genauso ein Zeichen ist für ich bin ziemlich wichtig, ist, wenn Leute abnehmen, indem sie sich an ihre Pots im Ohr fassen.
Oh ja.
Das hat einen Zweck. Alter, wenn das Leute machen, da denke ich immer schon so, Weißt du?
Da brichst du auf offener Straße zusammen und denkst dir,
Da bleibe ich erstmal stehen. Ja. Auch wenn es mitten auf der Straße ist.
Genau.
Wenn einer sich abnimmt, indem er so aufs Ohr tippt, das finde ich so geil. Da habe ich immer Angst.
Mhm.
Ja, nee, und dann auch dieses, und weißt du noch, früher, Frau im Schulbüro bei uns an unserer Schule, Frau Carmen,
ja,
die hatte auch immer so ein Ding. Und da wusstest du immer schon, die ist wichtig. Wenn Leute sowas aufhaben, weißt du, die ist wichtig.
Ja, also da, naja.
Das ist so ein Zeichen von, eigentlich wundert es, aber der ist schon wieder zu geil dafür. Du weißt, was ich meine.
Ja, das ist nicht nur Kleider machen Leute, sondern auch Headsets machen Leute.
Auf jeden Fall. Das ist schon ein Statussymbol, wenn du sowas hast. Das ist genauso wie Leute, die mit ihrer Uhr sprechen. Ja.
Gut. Ja, das ist schön. Hast du diese Woche denn noch was Tolles erlebt, Ole?
Ich war überall und nirgendwo. Ich bin tatsächlich das erste Mal mit dem 141er von Neugraben bis Harburg-Rathaus durchgefahren.
Ach, geil. Das ist ja auch einfach nur eine gerade Strecke. Da passiert nicht viel.
Ja, passiert ja wirklich gar nichts. Das Spektakulärste ist ja, wenn er dann noch über die
spektakuläres Fahrmanöver.
Das ist ja sowas von unspektakulär. Die einzigen beiden Kurven sind in Neugraben, zweimal abbiegen und dann einmal in Harburg abbiegen.
Ja, das meinte Kai auch damals, als ich mit ihm diese Linie gefahren bin. Meinte auch irgendwie, der Bus hat auf der gesamten Strecke, weil der fährt ja dann, sobald er am Harburger Bahnhof vorbei ist, auch die ganze Zeit nur die Wilsdorfer hoch, fast gefühlt.
Ja, stimmt.
So, und dann biegt er einmal ab und hat auch erstmal keinerlei. Also ich glaube, die gesamte Linie bis an der Eiche, ne, fährt ja bis an der Eiche, die gesamte Linie hat vielleicht 5 bis 6 Mal Abbiegen auf der gesamten Strecke. Und davon ist das meiste halt direkt in der Harburger Innenstadt.
Das ist echt eine Hälfte. Also das ist, ja, das habe ich gemacht. Was habe ich, nee, eigentlich, dann, nö, eigentlich habe ich gar nicht so viel Spektakuläres erlebt. So ein bisschen klein, ne, hier was, da was, Praktikumsbesuch,
Was man halt so macht.
Unterricht, gearbeitet, Arztbesuch, zweimal. Mal wieder Blut abnehmen.
Bist du endlich krank, Ole? Oder wie oft willst du denn noch Blut abnehmen lassen, bis sie endlich was finden?
Bald ist nichts mehr da. Das frage ich mich jetzt langsam auch. Wie oft wollen sie noch Blut abnehmen, bis denn dann mal endlich einer was findet? Nein.
Der ist ja immer noch gesund. Das kann nicht sein. Wir müssen ihm noch mal Blut abnehmen.
Naja, ich mit meiner Trinker lieber, weißt du ja.
Ja, man kennt's, man kennt's.
Nee, aber jetzt ist tatsächlich. Aber das waren diesmal nur 3 Rollen. Beim letzten Mal waren es ja 8. Da habe ich ja echt die ganzen Leute versorgt.
Da warst du dann plötzlich 4 Kilo leichter danach.
Da war ich 4 Kilo leichter. War auch so, stell dir mal vor, so, ja, nee, sind diesmal nur 3 Flaschen. Da holen die plötzlich so eine 1-Liter-Flasche raus.
Ja, genau.
Ah. Wir haben gerade nicht die kleinen, geht auch diese, dann läufst du da so leer und irgendwann bist du kreideweiß.
Eieiei,
Gibt ja
ja.
Mörder, die ihre Opfer so umbringen.
Mit Blut abnehmen quasi, also so lange das Blut auslaufen lassen, bis fertig aus.
Solange das, ja. Gott, das ist aber auch nicht schön,
Wie
oder?
viel Blutverlust darf man eigentlich haben, bevor es zu viel ist? Also, ich weiß nicht,
Ich
ob du
wüsste
das
nicht.
jetzt googeln möchtest. Weißt du es aus dem Kopf?
Ich wüsste nicht mal, wie. Also, pass mal, wir können. Die erste Frage ist: Wie viel Liter Blut hat ein Mensch?
Ja, das ist eine gute Frage, aber das hängt natürlich auch vom
Gefühlt
Menschen
irgendwie so.
ab.
Ja, guck mal hier: 4,5 bis 6 Liter.
Haben wir als, also im Schnitt quasi in unserem Körper. Okay.
So, was etwa 70 bis 80 Milliliter pro Kilogramm? Okay. Hängt also von Alter, Gewicht. Okay, bla. Also, und wie viel Liter pro Blutverlust möglich? Mal. Das ist eine wunderschöne Formulierung, aber ich glaube, die KI weiß, was ich.
Die KI wird
Ein
dir, glaube ich,
Verlust an.
erstmal irgendeinen Scheiß erzählen, aber wir glauben ihr das einfach
Ein
mal.
Verlust. Naja, der hier ist die Quelle Deutsches Rotes Kreuz. Das
Ja,
ist
gut,
doch gut.
okay, ja, das glaube ich dem Deutschen Roten Kreuz.
Okay, hier kommt ganz kurz bla 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 bla. Bei Erwachsenen bedeutet ein Verlust von circa 1 Liter Blut bereits Lebensgefahr. Bei Kindern und Kleinkindern besteht diese Gefahr wegen der insgesamt geringen Blutmenge schon erheblich früher. Ach was. Ja.
Ja, gut, okay, also wenn man jetzt sagt, wir haben, was meintest du, 4 bis 6 Liter? Nee, vier.
Ja, 4,5 bis 6.
Okay, ja, dann sagen wir jetzt einfach mal, ein Viertel Blut verlieren ist schon zappenduster, daddeldu.
Ja, ich gucke
Könnte.
gerade mal, was passiert denn dann hier? Also es führt zu einem Schock und dann zum Tod. Okay, macht Sinn.
Ja, ich meine, klar, ich mein, es wäre halt auch blöd, wenn du nicht mehr genug Blut hast, um so lebenswichtige Organe, das
Ja.
Gehirn, das Herz, was ist noch lebenswichtig, die Lunge.
Ja, hier steht, guck mal, bei dem Volumen eines gesunden, erwachsenen Menschen von 5 bis 6 Litern Blut ist das Fehlen von bis zu 0,75 Litern Blut meist unkritisch. Eine
Okay.
Blutspende entspricht etwa 0,5 Litern. Okay. Moment, das ist jetzt aber ja schon mal eine andere Information. Wenn also eine
Aber das heißt,
Blutspende.
wenn du an einem Tag dir zweimal Blut, wenn du zweimal Blut spenden würdest, dann wäre es schon kritisch.
Du meinst, wenn du an leichter Demenz leidest und vergisst, dass du vormittags schon mal Blut abgegeben hast.
Ja, wer weiß, ne? Kann ja
Das ist
passieren.
kritisch. So, der Verlust von 1,5 Litern führt zu Durst und Schwächegefühl. Die
Ah.
Atmung beschleunigt sich, der Betroffene verspürt Angst.
Okay, das ist dann ja doch wieder ein bisschen, das ist ja unterschiedlich.
Es
Anderthalb
ist aber
Liter ist ja ein bisschen mehr als einer.
jetzt aber noch die spannende Frage: Der Betroffene verspürt Angst. Ist die Angst bedingt durch den Blutverlust oder durch das rationale Gefühl, Moment mal, ich habe jetzt schon 1,5 Liter Blut verloren?
Tja, das ist die Frage, ne?
Also das
Aber
müsste man.
Angst bewirkt ja wahrscheinlich, dass du dich zurückziehst und in Sicherheit bringst. Und wahrscheinlich ist das dann.
Ja, aber das könnte man doch jetzt mal testen. Also das kann man ja eigentlich
Ja,
nur.
teste das doch einfach mal, Ole.
Das kann man ja eigentlich nur testen, indem man einem Menschen unwissentlich Blut abnimmt.
Ja.
Und ihn dann fragt so, hey, wie geht's dir eigentlich? Und wenn er dann sagt, ich habe Angst, dann weißt du. Also, so nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, wie soll man das denn machen?
Du willst gar nicht wissen, wie viele moralisch problematische Experimente und Versuche an Menschen in den letzten 100 Jahren oder länger ausgeführt wurden. Da wurde bestimmt auch schon mal sowas gemacht.
Denn also die Frage ist ja, wenn ich weiß, dass mir 1,5 Liter fehlen, mit dem Wissen, dass ja irgendwann auch mal Schluss ist am Blut, dann habe ich ja
Schon.
automatisch Angst. Dann habe ich aber ja Angst, also eine implizite Angst, eine
Ja.
begründete Angst. Und nicht
Begründen
eine,
durchaus.
ich sag jetzt mal, eine reaktive Angst. Eine
Ja.
reaktive Angst, also eine zwangsläufige Angst, die sich ergibt durch eine körperliche Veränderung. Eine bi biologische Angst.
Ja, bevor das
So.
jetzt zu wissenschaftlich wird.
Ah, es geht aber noch weiter. Ab 2 Litern
Okay.
Blutverlust. Halil ist inzwischen längst im Koma.
Halil würde schon bei 2 Tropfen Blut, aber egal, ja.
Halil liegt schon auf dem Boden und zuckt nur noch.
Ja.
Ab 2 Liter Blutverlust fühlt man sich verwirrt, schwindelig und verliert schließlich das Bewusstsein. Okay, das ist natürlich eigentlich wieder ange. Durch die massive Reduzierung des Herzzeitvolumens erfolgt der Zusammenbruch des Blutkreislaufs. Die
Ja,
möglichen
okay.
Blutverluste bei Knochenverletzungen sind für das Becken mit 500 Milliliter, den Oberschenkel mit 200 bis 500 Milliliter realistisch. Okay, das heißt also, wenn du dir so richtig einen.
Wenn du dir richtig so einen Arm abhackst.
Bei Knochenverletzung. Aber wieso denn Blutverlust bei Knochenverletzung? Hä? Ich meine, den Arm brechen.
Weil der Knochen natürlich Blutgefäße trifft und so und dann eine Schwellung
Ah.
eintritt, glaube ich, oder?
Das kann natürlich sein. Also hier Becken. Das Becken sollte man sich also nicht brechen.
Ja, du, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Gründe, warum ich mir das Becken nicht brechen lassen wollte.
Passiert
Aber
ja
das ist jetzt
aber
vielleicht auch
schnell.
einfach nur persönliche Vorliebe. Keine Ahnung, wie es dir geht.
Gibt auch Leute. Die Frage ist jetzt, wo kann man, also das, ja, man kann sich das Becken sicherlich. Ach nein, das will ich jetzt gar nicht zu Ende denken.
Nein, okay. Es gibt bestimmt Leute, die das gerade unangenehm finden. Wir wechseln mal das Thema. Ist das in Ordnung?
Haben wir vorher eine Triggerwarnung ausgesprochen?
Nein, haben wir nicht. Aber das ist
Was hältst du
so.
eigentlich, mal ganz ehrlich, was hältst du eigentlich von Triggerwarnung? Also mal im Ernst, weil ich, also.
Es kommt stark darauf an, in welchem Kontext. Weil Triggerwarnungen generell sind ja erstmal eine sinnvolle Sache. Also, dass du generell Leute warnst zu etwas, was vielleicht ein Problem sein könnte für die Person. Also, es ist ja letztendlich kannst du ja Triggerwarnung jetzt mal ganz salopp gesagt, nehmen wir als Beispiel Halli und ich weiß, Halli hat nicht so, findet Blutsehen nicht ganz so geil und ich weiß, dass. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich mir jetzt absichtlich in den Daumen schneide. Dummes Beispiel, aber egal. Und ich sage, hey Halil, ich schneide mir jetzt in den Daumen. Es wäre gut, wenn du den Raum verlässt. Ist das ja schon eine Triggerwarnung. Und Halil kann daraufhin die fundierte Entscheidung treffen, ob er vielleicht trotzdem bleibt und sich diesem Blut aussetzt oder nicht. So, dummes Beispiel, aber es ist ja genau das, worum es geht. Das wird natürlich dann auch in anderen Kontext gemacht. Also, keine Ahnung, nehmen wir jetzt an, auf einer Social Media Webseite. Postet jemand ein Bild von einer Spinne und weiß aber Leute, ja, also die Angst vor Spinnen ist weit verbreitet unter Menschen und postet deshalb oben drüber, Achtung, hier ist jetzt ein Bild von der Spinne und klickt da nur drauf, wenn du wirklich Bock hast, eine Spinne zu sehen. Was natürlich auch gerade in Kontexten wie sozialen Netzwerken, wo du in deine Timeline erstmal per se alles gespült bekommen kannst oder auch Vorschläge bei YouTube-Videos zum Beispiel. Der Algorithmus spült dir ja quasi erstmal alles Mögliche rein. Du hast ja gar nicht die Entscheidungsmacht, außer du sagst, ich nutze jetzt YouTube nicht oder ich nutze jetzt Twitter nicht. Sonst wirst du ja zwangsweise mit irgendetwas quasi beschallt. Unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, ist es durchaus sinnvoll, bei Themen, wo man sagen würde, da gibt es eine, ja, breiteren Konsens, dass das durchaus unangenehme Gefühle oder was auch immer bei Menschen auslösen kann, also in der breiten Masse, dass man da vielleicht eine Warnung vorpackt. Ich habe, ich will jetzt nicht sagen Probleme, also ich ignoriere es halt einfach, es schadet mir ja nicht, ne? Normalerweise. Es gibt noch einen Punkt, den ich dazu gleich noch sagen kann, aber angenommen, weiß ich nicht, gibt ja lustige Phobien, sage ich jetzt mal. Also wenn man davon betroffen ist, sind die nicht lustig, aber jetzt irgendwie nicht die Angst vor Erbsen oder die Angst vor Knöpfen. Wo ich sagen würde, ja gut, also 99% der Menschheit oder wahrscheinlich deutlich mehr als 99% der Menschheit hat vermutlich keine panische Angst vor Erbsen oder vor Knöpfen. Das heißt, wenn du ein Bild postest, auf dem Erbsen oder Knöpfe zu sehen sind, dann ist es erstmal nicht notwendig, da eine Triggerwarnung vorzuschreiben. Und das ist natürlich jetzt wieder ein Extrembeispiel, aber es gibt ja immer diese Gray Area, so eine Grauzone, wo ich mir, wenn ich sowas sehe online, die Frage stelle, ist es wirklich notwendig, für so einen banalen Scheiß jetzt auch noch eine Triggerwarnung reinzupacken? Also wenn es um wirklich harte, heftige Dinge geht, selbst wenn ich selbst nicht das Gefühl habe, dass ich davon jetzt negativ beeinflusst werde, dann okay, do it. Aber wenn es so in eine Region abgeht, wo ich das Gefühl habe, also ich kenne keine einzige Person in meinem Umkreis, die jetzt ein Problem damit hätte, ist das jetzt wirklich notwendig, fast alles quasi zu beschriften mit irgendwas?
Das ist halt die Frage, ne?
Aber genau, und das ist halt die Frage. Aber genau das ist halt auch wieder die Sache. Im Prinzip kann es mir ja egal sein. Also wenn es irgendeine Person gibt, die jetzt negativ davon beeinflusst worden wäre, wenn die Triggerwarnung dort nicht gestanden hätte, dann hat es dieser einen Person ja schon geholfen. Und alle anderen Personen, ja, denen war das halt dann halt egal. Ne? Ich sag nur für mich selbst, wenn ich Sachen online poste, ich mache in den aller seltensten Fällen Triggerwarnungen davor. Ich mache mir da auch, ehrlich gesagt, vielleicht auch zu wenig Gedanken drüber, wie bestimmte Dinge, die man online postet oder sonstige Sachen, die man vielleicht auch nur repostet, also nochmal teilt, vielleicht bei einigen Leuten ankommen könnten oder wie einige Leute darauf reagieren könnten. Aber wenn ich Triggerwarnungen sehe, ja, dann überlese ich sie normalerweise. Also mir ist das gleich. So, das macht, also es hat ja keinen negativen Effekt auf mich. Ich bin, also außer es gibt Leute, die von Triggerwarnungen getriggert werden. Aber dann haben sie, glaube ich, andere Probleme. Also, ja, also jetzt genau, mal ganz grob viel zusammengefasst. Aber das ist so meine Meinung dazu.
Ja, also tatsächlich, ich war dann auch so am Überlegen, so, ja, also ich verstehe, das Konzept dahinter ist klar, so wie du es am Anfang meintest. Das mit der Spinne finde ich dann zum Beispiel schon schwierig. Also das finde ich auch noch klar. Aber du hast natürlich dann irgendwo so die Frage, wo endet das?
Genau, der Graubereich, der große Graubereich.
Also das, aber das ist eigentlich, ist das nicht eigentlich immer so? Dass das irgendwie, dass manche Dinge sinnvoll sind, aber irgendwann kommst du in den Punkt, an dem du denkst, warte mal, macht das jetzt noch Sinn?
Mhm. Ja klar, und theoretisch muss man halt auch sagen, bis zu einem gewissen Punkt bist du ja auch eigenverantwortlich dafür, mit deinen eigenen Ängsten oder deinen eigenen, was auch immer dich halt betrifft, umgehen zu müssen. So. Also ja, wenn ich jetzt, habe ich jetzt nicht, aber angenommen, ich hätte eine panische Angst vor Spinnen, dann müsste ich halt entweder, also dann würde ich aktiv dafür sorgen, dass mich vielleicht Bilder, also es gibt ja durchaus immer noch theoretischen Unterschied zwischen einer Spinne, die dir über die Hand krabbelt und einer Spinne, die du online auf einem Bild siehst, da müsste ich dann halt irgendwie anfangen oder lernen, damit umzugehen, Bilder von Spinnen online zu sehen oder vielleicht einfach schnell weiter zu scrollen und dann, mein Gott, okay. Oder, weiß nicht, sich professionelle Hilfe suchen, um halt mit solchen Ängsten umzugehen. Anstatt, dass man sich einfach darauf verlässt, dass es einfach von jedem gelabelt wird und dass man das halt entsprechend rausfiltern kann. So, Spinnenangst ist jetzt vielleicht nur ein Beispiel von vielen. Es gibt ja noch heftigeres, ne? Tod, Blut, Splatter, Szenen aus dem Krieg, das ist ja sowieso eine Sache, wo wahrscheinlich viele Leute sich vielleicht eine kleine Warnung wünschen würden. Rede du erstmal, dann kann ich weiter meine Gedanken formulieren.
Ich habe gerade mal tatsächlich Triggerwarnung eingegeben, also was da so kommt, auch als Definition, ne? Mhm, also unsere Wikipedia, übrigens 25 Jahre, herzlichen Glückwunsch.
Stimmt, ja. Und tatsächlich und auch ziemlich, ziemlich cool, ne? Also Wikipedia, würde ich sagen, ist ja eine Plattform, die ihr Ding macht nach wie vor. Also das hat sich ja glücklicherweise nicht, ich glaube, Elon Musk wollte ja auch auf Wikipedia mal starke Einflussnahme ausüben und das hat sich ja doch wieder erübrigt. Zumindest für den Moment. Also ja, Glückwunsch auch von mir an Wikipedia.
Redet ja, mal. Also muss man wirklich kurz ein Nebensatz, muss man sagen, die haben das echt, und ich meine aus Zitier nicht, Wikipedia ist, guck im Zweifel mal auf Wikipedia.
Genau, nach. Ja, das ist richtig. So, wenn ich mich daran erinnere, was wir damals 2006, 2007, 2008 in der Schule noch zu hören bekommen haben, von wegen, Wikipedia ist die schlechteste Quelle, die du haben kannst. Was, wo ich sagen muss, also auch jetzt würde ich, glaube ich, immer noch nicht hinschreiben, Quelle Wikipedia. Nein. Aber Wikipedia als erste Adresse, um was nachzuschauen, nachzulesen und dann vielleicht davon ausgehend weitere Quellen nachzuschauen. Also das würde ich sagen, macht doch fast mittlerweile jeder, oder?
Ich befürchte leider nicht. Deswegen, ich befürchte, dass inzwischen Leute eher ChatGPT als Quelle nehmen.
Ja, okay, stimmt. In den letzten paar Jahren hat sich das dann wieder geändert. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich mich über bestimmte Sachen kurz auch informieren möchte, nur ganz grob wissen möchte, worum geht's da, dann gehe ich normalerweise auf Wikipedia, wenn es dazu eine Seite gibt, und lese mir so die ersten paar Sätze dazu durch. Und dann habe ich das Gefühl, ich verstehe es ein bisschen besser vielleicht.
Wirklich tolle Sache. Also Triggerwarnung, dabei bleibt. Hier geht es dann natürlich auch sehr viel um Triggerwarnung dann im Sinne von Identitätspolitik und sowas. Und auch Triggerwarnung im Thema Antirassismus, Thema hier ist zum Beispiel, das finde ich jetzt zum Beispiel auch die Frage, also das ist jetzt eine Ausstellung und da ist dann eine Triggerwarnung, diese Ausstellung beschreibt rassistische und antisemitische und gewaltverherrlichende Inhalte. Das weiß ich aber doch, wenn ich zu einer Ausstellung gehe.
Genau, und das ist die eine Sache, wo ich sagen würde,
tut nicht weh, dass es da steht. Ist ja jetzt nicht so, dass einem jemand mit dem Hammer ins Gesicht geschlagen wird. Pass auf!
Ja.
Aber Das weiß ich doch.
Genau, und das ist das, was ich meine, weil zum einen, klar, also letztendlich, mir ist es egal, ob es da steht oder nicht, und vielleicht ist es vielleicht für eine Person tatsächlich sinnvoll, weil die sich überhaupt nicht darüber Gedanken gemacht hat und dann dachte, ach du Scheiße, vielleicht gehe ich hier doch nicht hin. Und das ist nämlich der eine Nachteil, den ich für mich selbst schon mal mitbekommen habe, und zwar bei Serien. Ich habe mal eine Serie auf Amazon Prime geschaut, ist auch egal, um welche genau es geht.
Amazon Prime.
Amazon Prime-Serie, und da ging es teilweise auch um starke Gewalt und auch brutale Szenen und Tod und weiß ich nicht was. Und am Anfang, also dass man das vielleicht als allererstes am Anfang der Serie, also in der Beschreibung vielleicht hinschreibt und sagt, Achtung hier, die Serie ist wirklich nicht für Leute unter 18 geeignet und es ist auch eine Altersfreigabe von 18 plus auf dieser Serie drauf.
Ist wirklich nicht für Leute unter 18 gedacht.
Ist wirklich nicht für Leute unter 18 gedacht. Und trotzdem wurde am Anfang von bestimmten Episoden noch einmal spezifisch eine Triggerwarnung eingeblendet. Zum Beispiel bei der einen Episode ging es um, ich glaube, ja, eine Art Amoklauf auf einem Schulgelände. Und das wurde halt am Anfang der Episode spezifisch aufgeschrieben. Triggerwarnung, in dieser Folge werden Szenen von Gewalt und Schießereien und Amoklauf auf einem Schulgelände gezeigt. Woraufhin ich mir dann dachte, na geil, jetzt habt ihr die Handlung der Folge ja schon vorweggenommen mit eurer Triggerwarnung. Und da denke ich mir dann so, also ja, zum einen kann ich es verstehen, dass man das extra noch hinschreibt, weil wenn jemand jetzt, also in Deutschland weniger, aber gerade in Amerika ist das jetzt durchaus ein Thema, was öfter vorkommt leider. Und wenn jemand in irgendeiner Art und Weise Leute kennt oder selbst mal in einer Situation war, wo man Amoklauf in der Schule direkt mitbekommen hat, und man sich normalerweise hat man vielleicht dann gar kein Problem mit Bluttod, was auch immer sonst in der Serie vorkommt, aber das spezifisch ist dann halt irgendwie, löst Traumata aus und was auch immer. Dass man dann eine extra Warnung dafür braucht, ist zum einen nachvollziehbar, aber da denke ich mir dann so, ihr habt halt jetzt die gesamte Handlung oder das, was in der Episode passiert, schon gleich in der ersten Dingens vorweggenommen. Und dann kann ich mir auch eine Inhaltszusammenfassung durchlesen, dann muss ich die Folge nicht gucken.
Achtung, am Ende des Films stirbt, wie heißt er nochmal? Warte mal kurz. Also wir sind jetzt bei diesem Film, wo dieses, also ich weiß, wie der Film heißt, wo dieses große Schiff gegen den Eisberg fährt. Aber ich bin mir gerade, Moment.
Am Ende stirbt Leonardo DiCaprio, ja.
Ja, genau, wie heißt er am Ende? Jack,
ja. Witzig, wie man den Namen nicht kennt, aber vom Schauspieler natürlich.
Naja. Also eine Triggerwarnung. Achtung, am Ende des Films stirbt die von Leonardo DiCaprio gespielte Hauptrolle. Wenn das für dich emotional zu belastend ist, dann guck ihn dir nicht an.
Naja, also, das wäre ja extrem, aber man muss es ja, wenn man es ein bisschen allgemeiner fasst, ist es ja theoretisch Tod durch Erfrieren und Ertrinken. Ne? Und theoretisch könnte man das ja sagen. Achtung, Triggerwarnung. In diesem Film, oder wenn es eine Serie wäre, ne? Achtung, in diesem Film geht es um Tod durch Erfrieren und Ertrinken. So. Und dann denkst du, na geil, jetzt weiß ich schon, dass das scheiß Schiff am Ende sinkt. So.
Schiffsunglücke. Achtung, ja. dieser Film thematisiert ein Schiffsunglück.
Ja, so, und man kann sich da natürlich bis zum Belieben drüber lustig machen, wie wir es gerade auch anschaulich zeigen. Und das ist halt, Das große Problem ist halt, ja, es gibt sicherlich sinnvolle Herangehensweise oder sinnvolle, es gibt sinnvolle Situationen, in denen man Triggerwarnungen benutzen sollte. Aber es gibt halt auch, also wenn ich mich aktiv dafür entscheide, Serien zu konsumieren, die für nur 18 und Ältere, also 18-Jährige und Ältere geeignet sind, also ohnehin schon eine Einschränkung haben auf Altersgruppen, dann sollte man doch eigentlich auch erwarten können, dass ich mit meinen eigenen traumatischen Erinnerungen und ähnlichen Dingen, die mir Angst machen oder mich unwohl fühlen lassen, entsprechend umgehen kann. Und dass ich mich dann vielleicht auch nicht, wenn ich abends, weiß ich nicht, boah, war das ein stressiger Tag und irgendwie fühle ich mich jetzt schon scheiße. Ach, ich gucke mal eine Serie 18 plus, klingt gut. Und mich dann darüber aufrege, dass da irgendwelche Sachen thematisiert werden, die unangenehme Erinnerungen hervorholen. Also, weiß ich nicht. Da bin ich dann an der Stelle tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, was das Thema angeht. Also auch bei Büchern zum Beispiel habe ich es halt, ich habe einige Bücher in meinem Schrank stehen, da werden auch sehr unangenehme Themen thematisiert und es gibt auch Szenen, die sehr stark beschrieben sind, wo ich sagen würde, wenn sowas in einer Serie, also mit bildlich quasi noch hervorgehoben würde, dann würde da sicherlich auch heutzutage eine Triggerwarnung vorstehen. Aber bei
Ah.
Büchern, ja, keine Ahnung. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, generell ist es eine sinnvolle Sache. Es gibt so zwei, drei Situationen, wo ich mir denke, na geil, jetzt hast du mir schon verraten, was kommt. Jetzt muss ich es mir auch nicht mehr anschauen, beziehungsweise jetzt ist es irgendwie nur noch halb so geil, mir das anzugucken. Ich meine, ich habe ja auch bestimmte Themen, wo ich sagen würde, gut, dafür möchte ich jetzt vielleicht keine Bilder, Videos oder ähnliches in meinen Vorschlägen haben. Und manchmal ärgere ich mich auch natürlich darüber, dass das nicht nochmal irgendwie extra gelabelt ist oder gefiltert wurde. Ja, mein Gott. Also, so ist halt das Internet, ne? Also, wenn du wirklich keinerlei Berührungspunkte mit Dingen haben wollen würdest, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass traumatische Erinnerungen wieder hervorkommen oder dir sonst irgendwie unwohl wird, dann ist das wilde freie Internet, gerade soziale Netzwerke, vielleicht generell kein richtig guter Ort. So.
Ich meine, ich habe jetzt hier gerade eine Triggerwarnung, die finde ich dann tatsächlich gar nicht so unsinnvoll.
Hau
Gar
raus.
nicht so unsinnvoll. Vor einem Asterix-Film wird dann geschrieben: Der Film, den ihr jetzt hier bei Togo, es geht um Togo, seht, ist vor vielen Jahren entstanden. Er kann deshalb an manchen Stellen Bilder von Menschen oder Menschengruppen enthalten, die damals schon falsch waren und es auch heute jetzt noch sind.
Ja.
Heute wissen wir das und zeigen euch den Film, um gemeinsam daraus zu lernen und zu verstehen, wie sich Ideen und Bilder im Laufe der Zeit verändern. Wenn ihr mögt, dann sprecht doch in der Familie oder in der Schule darüber. Finde ich
Genau,
jetzt nett. Ja,
ja.
finde ich nett gemeint. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine sehr optimistische Herangehensweise zu sagen, wir gucken uns den Asterix-Film an, um hinterher eine große Diskussion zu. Ich glaube, da weiß ich nicht. Also ja, aber also vom Hinweis, das macht Sinn.
Es gibt, genau, also gerade bei Dingen, die halt schon älter sind, dass man, aber das ist, würde ich halt sagen, also als Triggerwarnung, ich glaube, das ist halt eher Kontext schaffen für etwas, was nicht mehr in die aktuelle Zeit passt, theoretisch, beziehungsweise etwas, was halt in die Jahre gekommen ist. Sowas würde ich mir tatsächlich öfter wünschen.
Aber dann das auch schreiben, aber dann das Ganze auch unzensiert bringen.
Genau, also das ist halt auch wieder, das ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema eigentlich. Wir driften gerade so in das nächste Thema, weil da geht es ja darum, dass du, nennen wir mal, sagen wir mal Kunstwerke, ne? Also Filme in diesem Falle ist ja auch eine Art von Kunstwerk, oder Serien, die einfach im Laufe der letzten Jahre, oder nee, wie formuliere ich das am sinnvollsten, die unter dem heutigen Gesichtspunkt einfach sehr problematisch sind. Problematische Stellungsweisen haben, die vielleicht damals einfach hingenommen wurden oder nicht weiter selbst reflektiert überlegt wurden. Die einfach aus heutigen Sichtpunkten, weiß ich nicht, offen rassistisch sind, etc., etc., was es nicht alles gibt oder ja, alle möglichen Sachen. Dass man bei solchen Dingen, die das Gesamtkunstwerk, also man hat ja die Möglichkeit, entweder lässt man den Film als Gesamtkunstwerk so, wie er ist, aber man hat halt davor, wie du gerade gesagt hast, so einen Warnhinweis oder so einen aufklärenden Hinweis, einen kontextschaffenden Hinweis, der auch diejenigen, die sich den Film anschauen werden, quasi daran erinnert, hey, Achtung, das hier ist jetzt eine Weltanschauung, die wir heutzutage auch als Sender vielleicht, der den Film ausstrahlt, so nicht mehr mittragen. Oder du überarbeitest den Film, zensierst Stellen, überarbeitest Stellen im Nachhinein, aber verfälschst dadurch ja auch das, was den Film ursprünglich zu dem gemacht hat, was er ist. So, und das ist halt
Ja.
auch wieder eine schwierige Abwägung im Prinzip, eine Frage, die man sich stellen muss, auch als jetzt in dem Fall vielleicht TV-Sender, der den Film ausstrahlt oder sonst was. Bis zu welchem Punkt behält man Dinge bei, die in der Vergangenheit so produziert wurden und inwieweit ändert man es ab? Also auch da habe ich, glaube ich, eine relativ eindeutige Meinung zu, weil ich der Meinung bin, so einen Hinweis einzublenden ist sehr sinnvoll. Vielleicht auch noch mal für Szenen spezifisch, die ja, zum Beispiel rassistisch, frauenfeindlich oder ähnliches sind, einfach dem Weltbild von der Auffassung von heute nicht mehr entsprechen. Und dass man das vielleicht noch mal gesondert hervorhebt, aber den Film an für sich so lässt, wie er ist. Und
Ja.
wenn tatsächlich die Notwendigkeit besteht, dass man eine Handlung oder irgendwas Ähnliches in die heutige moderne Zeit bringt, dass man dann tatsächlich den Film neu produziert und bestimmte Dinge halt abändert. So,
Naja, die
weil
Frage,
es macht
ja.
halt es macht halt den ursprünglichen Film nicht ungeschehen, wenn du Sachen zensierst und rauslässt. Und ich finde, dadurch wird es teilweise schwieriger, tatsächlich mit einem, ich sag mal, ungefilterten Blick in die Vergangenheit zu sehen und daraus lernen zu können. Also so würde ich das zumindest für mich selber darstellen.
Ich meine,
ist ein schwieriger Fall.
Ja, ist jetzt eigentlich eine Diskussion, wo man fast schon einen Gast bräuchte, den, weil man natürlich jetzt aus, ja, man redet natürlich aus einer Sicht, die, aus der das vielleicht auch leicht zu sagen ist.
Definitiv.
Aber für mich persönlich, mein Gefühl ist, dass es etwas ist von Kunstfreiheit, dass alte Kunst auch so erhalten bleiben muss, wie sie ist. Also, dass auch, und dass natürlich das problematisch ist, und dass man das auch benennen kann. Und man kann ja auch in einem Buch zum Beispiel ein Vorwort einfügen. Das ist ja immer möglich. Aber der Text oder die Textpassage, finde ich persönlich, sollte so stehen bleiben, wie der oder die Autorin sie geschrieben hat. Weil sonst legst du dem Autor oder der Autorin ja etwas in den... Oder du druckst das Buch halt gar nicht mehr. Also wenn es dir... Also,
genau, ja.
Ich meine, aus bestimmten Gründen wird Mein Kampf jetzt auch nicht mehr im Buchladen angeboten.
Doch, mittlerweile doch. Ja gut, im Buchladen nicht.
Ja, aber
bei der Thalia Buchhandlung habe ich bislang nicht Hitler stehen gesehen. Also
aber das Buch, wenn, dann gibt es die sogenannte kommentierte Fassung.
Ja.
So. Aber und so, wenn das Buch angeboten wird, dann kann man ja ein Vorwort drucken. Das widerspricht ja, glaube ich, dem Kunstbegriff nicht und dem literarischen Begriff, dass ein Verlag oder ein Herausgeber sozusagen ein Vorwort. Aber der Text dahinter ist halt von einem Menschen geschrieben und ich weiß nicht, ob man den dann verändern sollte, zum Beispiel.
Ja.
Weil man jetzt sagt, hier sind Begriffe oder auch Bilder, also Motive verwendet worden, die eben problematisch sind, aber würde es ja andererseits, also das Absurde wäre jetzt, hey, wir nehmen mal Meinen Kampf und schreiben den mal politisch korrekt.
Genau.
Also da würde Adolf Hitler, so, dann kommt da Mein Kampf von Adolf Hitler und dann politisch korrekt. Was soll denn, also erstmal bleibt da kaum was stehen.
Ja.
Und zweitens würdest du ja plötzlich Hitler ein antirassistisches, ein antikolonialistisches, differenziertes Weltbild unterstellen, das er einfach nicht hatte. Und wenn jetzt so eine Astrid Lindgren, oh Gott, jetzt komme ich von Adolf Hitler zu Astrid Lindgren. Wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Nein, aber wenn jetzt Astrid Lindgren in ihren Büchern Wörter verwendet, die aus heutiger Sicht, die heute und auch damals problematisch sind und waren, für sie aber offensichtlich nicht problematisch waren und ja auch offenbar nicht für die Leute, die es damals gekauft haben.
Ja.
Dann muss man das meines Erachtens so stehen lassen, kann es aber natürlich kommentieren und kann sagen, ja, hier hat Astrid Lindgren eindeutig ein Motiv verwendet, das damals wie heute problematisch ist.
Ja.
Und das darf in dem Vorwort auch stehen. Und da müsste dann Astrid Lindgren auch mit leben, wenn quasi in ihrem Buch
wenn sie noch leben würde.
Genau, da müsste auch Adolf Hitler mitleben, wenn in seinem Buch, der muss ja auch damit leben, dass in seinem Buch vorher steht, es könnte problematisch sein, an dieser Stelle vielleicht das so und so zu formulieren.
Genau.
Also, ich find das extrem, und das sind natürlich, das eine ist ein Extremfall, aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Und ich finde, dann sollte man es kommentieren, meinetwegen auch auf der Seite, auch damit muss ein Autor leben. Das kann auch Leute mit uns machen. Die können jetzt ja auch einen Kommentar schreiben und sagen so. Aber kann ja nicht, also ich weiß nicht, Text, Kunst ist Kunst. Du kannst ja auch nicht Bilder ummalen. Sagen, nee, also das Abendmahl gefällt mir nicht. Jesus ist eindeutig zu weiß dargestellt. Also malen wir es neu.
Wenn du, dann ist es eine neue Fassung davon. Dann ist es etwas anderes.
Ja, genau. Ja. Genau, aber es ist dann nicht mehr das Abendmahl, das, also vielleicht wird das Neue dann berühmter.
Ja, aber es ist halt, ja, so ist es halt. Ja, und das ging mir gerade durch den Kopf, weil als du Hitler gesagt hast, okay, wenn man Hitler sagt, dann geht einem relativ viel durch den Kopf, aber zu dieser Thematik hatte ich das mal auf einer auf einer Webseite, wo ich mich rumgetrieben habe, wo ernsthaft darüber diskutiert wurde, weil es um, also es ist nicht exakt dasselbe Thema, aber es ging halt darum, irgendwie jemand hat Hitler als Karikatur quasi genommen und sich gezielt darüber lustig gemacht. Also über Hitler. Es gab dann die Diskussion darüber, ja, okay, inwieweit wollen wir das tolerieren und sollte man nicht irgendwie erstmal alles verbannen, wo ich mir dann halt gesagt habe, ja gut, aber wenn du so tust, als hätte es bestimmte Menschen nicht gegeben und du gar nicht die Option gibst, dich über Leute quasi lustig zu machen oder die Leute im Bewusstsein zu behalten, dazu, was darüber? Keine Ahnung, was sie getan haben. Und dich damit weiterhin beschäftigst, unter dem aktuellen Zeitgeist sozusagen, dann fängt ja das Vergessen an, beziehungsweise dann oder auch das Verklärtheit, das Verklärtsein oder der verklärte Blick darauf, was vielleicht mal war. Weil wenn du nicht mehr die Möglichkeit gibst, dass alte Kunstwerke oder das, was Leute getan haben, im Bewusstsein bleibt, weil du dir denkst, aber unter der heutigen Gesichtspunkt, weiß ich nicht, also der Holocaust könnte schon durchaus den einen oder anderen triggern, wenn er davon erfährt. Vielleicht sollten wir das so in der Form nicht mehr, weiß ich nicht, behandeln, gar nicht mehr, keine Dokumentation darüber mehr ausstrahlen oder ähnliches. Also, das wird nicht passieren, ne? Aber das ist ja die logische Fortführung von so ein paar Gedankenexperimenten, die wir ja hatten. Weil dann fängst du ja automatisch an, in die Situation zu kommen, dass du vergisst, was mal ganz normal war quasi im Alltag von bestimmten Menschen. Und deshalb bin ich auch bei dir und sag so, ja, okay, Kunstwerke, Kunstfreiheit oder wie auch immer du es gesagt hast, dass sowas zwar kommentiert werden kann, aber durchaus ungefiltert in der Art und Weise, wie es schon mal geschehen ist, wie es schon mal veröffentlicht wurde, wie auch immer, immer noch in der Form verfügbar bleibt. Oder halt komplett aus bestimmten Gründen komplett vielleicht verboten wird. So. Aber das ist halt auch wieder eine Abwägungsfrage.
Ja, also, aber ist glaube ich, wirklich ein ganz schwieriger. Also, ich glaube, wenn du das Thema, wenn du das auf einer Party, dann ist Schluss. Ja. Also, das ist, glaube ich, so ein Thema, da ist, schwierig. Aber, es sind halt so viele verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Und dann ist halt auch, glaube ich, einfach auch die Frage, ob einem irgendwie Kunst oder, weiß ich nicht. Vielleicht würde man anders drüber sprechen, wenn es eine Sache ist, die einen jetzt. Weiß ich nicht.
Also ich überlege halt gerade.
Was meine Triggerpunkte sind, würde ich jetzt gerade überlegen.
Ich weiß sehr genau, welche Inhalte mich online, wenn ich sie sehe, quasi triggern in der Form, dass ich dann das Gefühl habe, boah, jetzt ist der Tag gelaufen. Und weiß ich nicht, ne? So, jetzt ist der Tag gelaufen. Und das sind nicht zwangsweise Inhalte, wo Triggerwarnungen vorstehen. So. Und
muss man sagen, haben wir natürlich auch sehr privilegierte Situationen, dass ich sag mal so die größten Merkmale, auf denen Menschen in der Menschheitsgeschichte ermordet, verfolgt, diskriminiert, ausgegrenzt wurden, jetzt auf uns oder zumindest, also Moment, ich muss zurückrudern. Ich spreche jetzt mal nur für mich.
Ja.
Auf mich nicht zutreffen.
Ja.
Wenn ich an deutsche Geschichte denke, dann ist wahrscheinlich am ehesten noch die Tatsache, dass Kommunisten verfolgt worden. Das Erste, wo ich. Aber das triggert mich jetzt.
Es geht auch tatsächlich in dem Falle gar nicht darum, dass es mich persönlich betrifft, aber es sind halt einfach Themen, wo ich wo ich von getriggert werde in der Form so. Und es wird halt auch gar nicht. Also bei einer Spinnenphobie betrifft es dich auch nicht selbst und trotzdem wirst du vielleicht von Spinnenbildern getriggert, nur so, um das im Vergleich nochmal zu bringen. Aber natürlich ist es nochmal extremer, wenn du das Gefühl hast, es trifft dich selbst, so, logisch. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, selbst wenn man selbst noch nicht davon betroffen war, dass Dinge, die dich persönlich direkt betreffen, immer nochmal schwieriger sind. Nichtsdestotrotz bei Themen und Inhalten online, wenn ich merke, oh scheiße, da wurde jetzt irgendwas in meine Timeline oder in meine Vorschläge gespült und jetzt geht es mir für den Rest des Tages beschissen, aus vielfältigen Gründen. So, dann habe ich aber auch dadurch, dass es halt öfter passiert ist, weiß nicht, lernst du so ein bisschen besser damit umzugehen. Das heißt nicht, dass es Friede, Freude, Eierkuchen plötzlich richtig gut funktioniert. Ja, das Sprichwort finde ich schon ganz geil. Es ist mir gerade wieder eingefallen. Aber es heißt ja nicht, dass plötzlich wieder alles super ist, aber dadurch, dass halt ganz häufig diese Sachen nicht entsprechend mit einer Triggerwarnung versehen werden, ich langsam besser damit umgehen kann, wenn ich damit konfrontiert werde, dass ich dann sage, okay, jetzt ist mal Zeit, mich komplett abzulenken, irgendwas anderes zu machen oder was auch immer, was halt am besten hilft. Und wenn ich diese Inhalte einfach standardmäßig immer als Triggerwarnung angezeigt bekommen würde und sie einfach gar nicht mehr angezeigt bekommen würde, dann würde ich ja, glaube ich, langfristig auch nicht lernen können, was tue ich, wenn es mir dann versehentlich doch an den, also dadurch Ich glaube, dass, jetzt habe ich es, pass auf. Ich glaube, dass durch Triggerwarnungen vielleicht die Anzahl der Konfrontationen mit einem bestimmten Thema für die Person weniger häufig passieren, aber dass sie ja trotzdem weiterhin passieren. So, also du wirst einfach zumindest den meisten Themen ja nicht komplett aus dem Weg gehen können. Und dass es dann möglicherweise noch schwieriger wird, mit den Themen umzugehen, wenn sie dir plötzlich an den Kopf geschmissen werden, weil du dich sonst quasi vor ihnen versteckst. So, und das kann ich natürlich nur aus meiner eigenen Perspektive beurteilen, so wie ich das für meine eigenen Schwachpunkte oder Trefferstellen, wie auch immer, habe. Und das ist möglicherweise für jede Person anders. Aber das ist zumindest meine eigene Ansicht auf die Thematik bezüglich den Sachen, wo ich sagen würde, eine Triggerwarnung wäre für mich vielleicht sinnvoll gewesen. Punkt.
Ja, es ist aber...
Da kann man, glaube ich, wirklich sehr, sehr lange, länger noch drüber diskutieren und gibt sehr viele verschiedene Facetten. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das Thema online so viel diskutiert wird und dass es so viele verschiedene Ansätze davon auch gibt. Unterm Strich habe ich kein Problem mit den Triggerwarnungen generell. Und ja gut, ich habe jetzt halt als Negativbeispiel diese eine Serienfolge da gesagt, aber auch das hat mein Leben ja jetzt nicht extrem negativ beeinflusst oder mir den ganzen Tag versaut. Ich habe mir halt nur gedacht, ja gut, mein Gott, jetzt kann ich mir das Anschauen der Serie auch sparen oder der Folge auch sparen. Und möglicherweise hat es halt dafür aber wieder unzähligen Leuten den Tag sozusagen gerettet, weil sie davon dann halt nicht stark negativ quasi getroffen wurden. So, deshalb, ja, mein Gott, sollen Leute halt aufschreiben, was sie wollen. Wie du schon meintest, es hat mir ja keiner den Hammer ins Gesicht geschlagen und mich angebrüllt, dass da jetzt eine Triggerwarnung kommt.
Wie hältst du dieses Meme mit der Posaune im Gesicht?
Ja, kenne ich. Deshalb... Für mich ist das in Ordnung, aber ich glaube, ich würde von meinen eigenen Inhalte, also ich produziere, glaube ich, auch nicht wirklich Inhalte, bei denen ich das Gefühl hätte, dass Triggerwarnungen angemessen sind, aber das ist halt auch wieder meine eigene Perspektive. Deshalb, ja, um die Frage ursprünglich zu klären, wir sind ja in das Themengebiet reingeschlittert und waren dann, danke fürs Bild. Und wir haben uns dann ja die Frage gestellt, wie mit den Triggerwarnungen, weil wir selbst ja keine davor gesetzt haben. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch langfristig, dass ich bei unseren Inhalten oder bei meinen eigenen Inhalten nicht die Notwendigkeit sehe. Und auch bei dem Buch, was ich schreibe zum Beispiel, wo ja auch durchaus Mord und Totschlag behandelt wird an den ein oder anderen Stellen, glaube ich nicht, dass es für mich, wenn ich das Buch so in der Form rausbringe, eine Triggerwarnung in der Form notwendig ist. Wenn jemand anderes die da vorlegen möchte, mein Gott, okay, aber ich selbst habe nicht das Gefühl, dass mein Werk in der Form diese Warnung benötigt.
Eine Sache will ich noch kurz aufführen.
Hau raus.
Ich habe gerade einen Vergleich gesehen. Leider habe ich ein Bild gelöscht, das ich dir eigentlich schicken wollte. Da muss ich jetzt gucken, ob mir das nochmal wieder unter den Hut kommt. Das habe ich jetzt leider eben im Copy-Pasten verloren, weil ich dir das andere geschickt habe, mit dem Trombone. Mit der Posaune. Ich habe, wie war das, einen Vergleich gesehen, das ist wie am 11. September das zweite Flugzeug. Das finde ich, wenn irgendwas Schlimmes passiert, das ist wie am 11. September das zweite Flugzeug. Also so absehbar was Schlimmes. Ja, das habe ich gerade, das fand ich irgendwie eine sehr, ja, das ist ein sehr zieltreffender Vergleich, wenn man ehrlich
schon
ist.
Ja.
Und dann wollte ich nochmal kurz sagen, nein, das war's.
Das war's. Können wir den Podcast beenden? Eine riesige Überlänge, aber ich fand das gut.
Guck
mal, wir haben einfach mal freie Schnauze, ohne wirklich ein Thema drauf losdiskutiert. Und,
wir haben überhaupt nicht über Grönland gesprochen, sag mal.
Nein, wir haben auch überhaupt nicht über den Wasserschaden bei mir in der Wohnung gesprochen.
Das ist alles erst nächste Woche.
Das wird dann wohl nächste Woche, wenn es dann noch wichtig ist. Also gut, Grönland wird vermutlich... Wenn es Grönland nicht mehr gibt, dann ist der Wasserschaden bei mir wahrscheinlich noch stärker.
Dann fangen wir, also sagen wir mal so, entweder Grönland, und wenn Grönland, dann nehmen wir eher den Wasserschaden.
Ja, ich glaube, da muss man auch Prioritäten setzen. Ja. Gut, dann beenden wir den Podcast für heute. Vielen Dank an alle, die uns begleitet haben, schreibt gerne mal so hier. Ich glaube, das ist mal wieder eine Folge, eine Palette des Podcasts, wo man viel theoretisch auch kommentieren könnte, wo es wahrscheinlich auch vielfältige Meinungen gibt. Haut sie gerne raus. Und haltet uns gerne sonst auch mal den Spiegel vor. Wir sind ja auch bei dem Thema jetzt nicht extrem, wie sagt man das, nicht, naja, wir haben auch keine Ahnung, sag ich jetzt mal salopp. Deshalb gerne Kommentare schreiben und.
Sag mal, was? Der sprichst du aber für dich. Das finde ich jetzt unverschämt.
Sorry, ich hätte erst noch Triggerwarnung machen sollen, dass ich da gerade dein Ego verletze.
Ich beleidige dich. Triggerwarnung, ich beleidige dich jetzt.
Ja, das wäre theoretisch, das wäre halt auch, wenn du irgendwie zu so, es gibt ja so Wettbewerbe, wo man sich gegenseitig beleidigt. Oder auch sowas wie Rap-Battle, ne, wo du ja. Wo es quasi darum geht, die andere Person fertig zu machen. Da würde ich jetzt im Vorhinein auch nicht wirklich sagen, dass ich eine Triggerwarnung thematisch sinnvoll fände. Aber gut, vielen Dank fürs Zuhören. Und hast du gerade noch was gesagt, Ole?
Ich habe nur gut gesagt.
Achso, gut. Dann hören wir uns hoffentlich auch nächste Woche wieder. Beim Klederbros-Podcast.
Ich bin dabei.
Ich glaube, ich bin auch dabei. Also vielleicht schiebe ich auch noch Halil davor, wenn ich keine Lust habe, aber wahrscheinlich bin ich dabei.
Das wäre halt immer der ultimative Plot-Twist auf einmal.
Auf jeden Fall. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann.